Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Ich lese den Bibeltext aus Johannes 14, die Verse 1 bis 14. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und was er spricht, sagt er zu ihnen. Aber auch vor allem den ersten Satz, die Einleitung in diesen Text, sagt er speziell auch heute zu uns in der weltpolitischen Situation, in der wir uns zurzeit befinden. Dann sagte Jesus zu allen: Erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch zu bereiten. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete: Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete: Nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der immer in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater in mir. Wenn ihr mir nicht auf mein Wort hin glaubt, dann glaubt mir wegen dieser Taten. Amen, ich versichere euch: Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Die Worte stehen im Johannes im Kapitel 14.
Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, dieses Lied war eigentlich so wie ein Trailer für diesen Gottesdienst, hat uns schon ein bisschen einen großen Bogen gezeigt, um was geht es heute. Wie meine Frau schon gesagt hat, steigen wir ein in eine Predigtreihe über die Endzeit oder über die Abschiedsreden vielmehr von Jesus, wie sie in Johannes uns überliefert sind. Heute möchte ich unter dem... Dankeschön. Ich habe hier eine laute Stimme, aber es ist doch schöner, wenn ihr mich richtig hört. Heute möchte ich unter dem Aspekt der Heiratsantrag mit euch diesen Text anschauen, den wir gerade gehört haben in der Lesung. Jesus verbringt an diesem letzten Abend, diesen letzten Abend mit seinen Nachfolgern und sie feiern das Passamahl, das symbolträchtige Mahl, das von der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten spricht, das auch über die Erlösung Israels und aus aller Unterdrückung und Fremdherrschaft spricht. Sie feiern, dass Gott Israel zu seinem Volk erwählt hat und mit ihnen einen Bund geschlossen hat am Sinai. Sie feiern auch voller Hoffnung auf eine erneute Befreiung von der Fremdherrschaft der Römer. Und sie feiern es auch unter der zunehmenden Bedrohung der religiösen jüdischen Führung. In diesen Tagen teilt Jesus nochmals mit seinen Freunden in verschiedenen Bildern und Reden sein Herz, was er auf dem Herzen hat, für die Zukunft, die auf sie zukommt. Er sprach in den letzten Tagen vermehrt davon, dass er sie verlassen würde. Ja, dass er verraten und auch hingerichtet werden würde. Die Jünger sind verunsichert. Sie fürchten sich vor den mächtigen, feindlich gesinnten Politikern, die sich gegen Jesus verbündet haben. Und sie fürchten sich auch vor den unvorhersehbaren Entwicklungen, die sich da am Horizont zusammenbrodeln. Vielleicht etwas ähnliche Gefühlslage wie einige von uns jetzt in diesen globalen Drohszenarien drin. Die Jünger haben Angst. Angst um ihren Meister, Angst um ihre Zukunft, Angst um ihr eigenes Leben. Und in unserem Text spricht Jesus in diese Angst mit den Worten: Euer Herz erschrecke nicht. Schaut nicht auf die bedrohlichen Umstände um euch herum, weder die gegenwärtigen noch die zukünftigen. Fürchtet euch nicht, auch nicht vor Kriegen und Katastrophen und anderen lebensbedrohlichen Szenarien. Und dann die Einladung: Glaubt, vertraut, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Richtet eure Herzen also vertrauensvoll auf Gott und auf mich aus. Und dann stellt Jesus diese gegenwärtigen Bedrohungen oder diesen gegenwärtigen Bedrohungen, denen sie sich ausgesetzt fühlen, die unerschütterliche, ewige Realität gegenüber. Also da sind die gegenwärtigen Bedrohungen, da ist die unerschütterliche, ewige Realität, von der Jesus jetzt spricht. Er spricht von himmlischen Wohnungen, von einem ewigen Zuhause bei uns, Gott, unserem Vater. Was für ein Trost für die aufgewühlten Jünger. Was für ein Trost auch angesichts des Todes, dem wir alle einmal gegenüberstehen werden. Ich nutze diesen Text oder lese diesen Text oft auch bei Beerdigungen als Trostwort für die Angehörigen, die einen lieben Menschen verloren haben. Heute aber werden wir diese Worte von Jesus auf einem anderen Hintergrund miteinander betrachten, nämlich auf dem Hintergrund der jüdischen Eheschließung. Dabei merken wir, diese Worte sind eigentlich gar keine Trauerrede, sondern eine Hochzeitsrede. Jesus spricht nicht nur von einem Leben, das nach dem Tod kommt, und von unserer Zukunft im Himmel. Jesus spricht über die einzigartige Beziehung, die er mit uns, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, eingeht. Und wie sich durch diese Beziehung mit Jesus unsere Stellung und unser Auftrag auf der Erde neu definieren. Jesus vergleicht seine Beziehung zu uns mit einem Brautpaar. Das mag verwundern, aber lass uns einmal vielleicht den Hintergrund der Eheschließungen im ersten Jahrhundert miteinander betrachten, der gibt uns ein völlig neues Licht auch auf diesen Text. Wir werden drei Phasen miteinander anschauen. Die Verlobung, zweitens die Zeit der Vorbereitungen, drittens die Heimholung der Braut. Ein kurzer Überblick über die jüdische Eheschließungstradition. Erstens die Verlobung, Kiddushin, wie sie auch genannt wird, von Kadosch, heilig, heiligen, also die Heiligung. Schon die Verlobung war ein rechtlich bindender Akt. Der Bräutigam verhandelt mit den Brauteltern und bezahlt dann den vereinbarten Brautpreis, Mohar nennt sich das. Ein Bund wurde auch oft mit einem Becher Wein besiegelt. Wenn die Braut den Becher annahm und daraus trank, bestätigte sie damit die Bereitschaft, mit diesem Mann den Ehebund einzugehen. Ab diesem Moment der Verlobung waren sie rechtlich ein Paar, auch wenn sie noch nicht zusammenlebten und die Ehe noch nicht vollzogen worden war. Zweitens die Zeit der Vorbereitung. Nach dieser Verlobungszeremonie ging der Bräutigam zurück in sein Vaterhaus, wo er aufgewachsen ist, und er bereitete dort eine Wohnung vor. Normalerweise war das ein Anbau an das Haus, an das Elternhaus oder vielleicht manchmal auch ein Extrahaus daneben in der Siedlung, wo die Eltern wohnten. Die Dauer, bis die Hochzeit dann endlich stattfinden konnte, war unter anderem auch abhängig davon, wie schnell diese Wohnung bereit war. Nur darüber befand nicht der Bräutigam, wann er fand, jetzt sei es aber bereit, jetzt könnte er doch einziehen mit seiner Frau, sondern der Bräutigam-Vater bestimmte darüber. Warum? Weil es auch zur Ehre der Familie gehörte, dass das einen bestimmten Standard hatte und nicht einfach so eine Studentenwohnung war. Wie bei uns. Die Braut bereitete sich vor auf den Zeitpunkt, wenn der Bräutigam kommen würde, um sie nach Hause zu holen, wo sie gemeinsam ihr Zuhause beziehen würden und dort gemeinsam wohnen würden. Drittens, die Heimholung der Braut. Wenn es also soweit war und der Vater das Go gab, ging der Bräutigam mit seinen Freunden zum Haus der Braut, um sie zu holen. Oft fand das erst am Abend statt, wenn die Hitze des Tages schon vorüber war. Der Bräutigam wurde mit Posaunen angekündigt und von Brautjungfern empfangen. Matthäus 25 gibt uns ein bisschen einen Einblick in diese Tradition auch, die 10 Jungfrauen. Dann kam es zur Hochzeitszeremonie und darauf folgend zu einer mehrtägigen Hochzeitsfeier. Ein Fest wurde gefeiert. Das also der Hintergrund, auf dem ich jetzt mit euch durch diese Johannes 14 Stelle beziehungsweise durch die ganze Situation des letzten Abends von Jesus mit seinen Jüngern gehen möchte. Erstens also die Verlobung. Das Bild von Braut und Bräutigam wird schon im Alten Testament für die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel verwendet. In verschiedenen Variationen kommt dieses Bild als eines der Bilder, die diese Beziehung symbolisieren. Durch den Propheten Hosea verspricht Gott seinem Volk: Ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Also hier so ein Verlobungstext, eine Verlobungsansprache, die Gott an sein Volk macht. Im Neuen Testament wird Jesus Christus als der Bräutigam beschrieben und die Gemeinschaft der Gläubigen aus den Juden und aus den nichtjüdischen Nationen wird als seine Braut bezeichnet. Schon der Täufer Johannes, als er von seinen Jüngern angesprochen wird, was da Jesus macht, sagt er über Jesus: Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, also Johannes, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Und in Matthäus 9, 15, da bezeichnet sich Jesus indirekt selbst als der Bräutigam. Können Hochzeitsgäste trauen, fragt er, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es geht darum um die Frage, warum seine Jünger nicht fasten. Nun fragt ihr euch vielleicht, ja, aber was hat das jetzt alles mit diesem Abschnitt aus Johannes 14 zu tun? Diese Worte, die Jesus an seine Jünger richtet, in unserem Abschnitt, den wir gehört haben, richtet er an sie an diesem letzten Abend, wo er auch das Abendmahl mit ihnen gefeiert hat. Das Passamahl, wo er das Abendmahl eingesetzt hat. Jesus bricht das Brot mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zu meinem Gedächtnis. Nun, vielleicht klingelt es oder versteht ihr auf dem Hintergrund der Eheschließungszeremonie, von was er da spricht. Jesus spricht über den Mohar, über den unvergleichlichen Preis, den er bezahlen wird, um seine Braut aus allen Nationen zu gewinnen für sich selbst. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Christus stirbt den Tod, den wir verdient hätten, und schenkt uns damit das Leben, das wir nicht verdient haben. Das ist sein Mohar, sein Brautpreis. Er bezahlt ihn aus Liebe zu dir und zu mir. Er bezahlt ihn, um uns mit sich selbst zu verloben. Dafür gibt er sein eigenes Leben. Paulus greift dieses Bild auf, als er über die Ehe schreibt, im Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen, im Wasser der Taufe und durch das gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Christus, der Bräutigam, bezahlt den Brautpreis, um uns für sich zu gewinnen. Während dem Mahl nimmt Jesus den Kelch und spricht, das ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Trinkt alle daraus. Jesus, der Bräutigam, hält dir im Abendmahl den Verlobungskelch entgegen, den Verlobungsbecher. Wenn du aus diesem Becher trinkst, dann bestätigst du damit, ja, Jesus, ich will zu dir gehören. Ja, Jesus, wie eine Braut zu ihrem Bräutigam. Und ich anerkenne, was du alles für mich getan hast, um mich zu erlösen, um mich zu gewinnen. Wie du alles, was mich disqualifiziert hat, zu deiner Braut zu gehören, von mir genommen hast. Du hast meine Ungerechtigkeit, meinen Stolz, meine Scham und meine Schuld ans Kreuz getragen. Ja, Jesus, ich empfange diese Vergebung und dein Leben. Ich bestätige deinen Bund, indem ich aus diesem Kelch der Verlobung trinke. Also eine der Bilder oder der Facetten dieses Kelchs, dass er eben auch als der Verlobungsbecher getrunken werden kann, als unser Ja zu Christus. Wenn du noch nie bewusst Ja gesagt hast zu Jesus und heute kommst zum Abendmahl, um aus dem Kelch zu trinken, kannst du das bewusst auch verbinden und sagen, Jesus Christus, ich trinke aus diesem Kelch als bewusstes Ja zu dir, mein Ja-Wort zu deinem Bund, den du mit mir geschlossen hast. Wenn du das tust, zum ersten Mal tust, in diesem Sinne heute Morgen, ermutige ich dich, jemandem davon zu erzählen, mit jemandem noch darüber zu beten und das festzumachen mit einem Zeugen, mit einer Zeugin,
aus deinem Umfeld. Du kannst das gut auch mit dem Gebetsteam tun, das hinten während dem Abendmahl an beiden Seiten stehen wird und mit dir beten wird. Zweitens, die Zeit der Vorbereitungen. Was tut Jesus als Bräutigam? Er sagt zu seinen Jüngern in unserem Text: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Jetzt seht ihr es, nicht wahr? Jesus, der Bräutigam, geht zurück ins Haus des Vaters. Er bereitet einen Platz für seine Braut zu, wo er dann mit seiner Braut, mit den Gläubigen aus allen Nationen einziehen wird und leben wird und feiern wird. Und dann so nebenbei fast sagt Jesus zu den Jüngern: Ja, übrigens, den Weg zu dem Ort, den ich gehe, kennt ihr ja. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin so froh, Leute, dass Thomas diese Antwort gegeben hat und diese Frage gestellt hat. Thomas, der sich einen Namen gemacht hat als der große Zweifler, bringt hier Jesus dazu, eine Antwort zu geben, die für uns alle zentral richtungsweisend ist. Jesus antwortete: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Mit anderen Worten sagt Jesus: Du findest das Haus des Vaters und auch den Weg dorthin nicht auf Google Maps und auch nicht auf deinem Navi. Der Weg ist eine Person. Der Weg ist Jesus. Diesen Weg gehen bedeutet, mit Jesus verbunden zu bleiben, auf ihn zu hören, uns von seinem Wort der Wahrheit treffen zu lassen, inspirieren zu lassen, ermutigen zu lassen, uns von seinem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. All das. Und Jesus macht unmissverständlich deutlich: Nur wenn du dich auf die Verbindung zu mir einlässt, nur allein durch mich, kannst du zum Vater, zum Schöpfer des Lebens, zum Herrn des Universums kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine Religion. Es gibt keine Bemühungen, keine Werke, die uns ins Haus unseres himmlischen Vaters bringen könnten. Versteht ihr, was sagt Jesus hier? Der Himmel, das ist nicht Belohnung für deine Leistung. Der Himmel, das ist Beziehung mit Gott. Himmel ist Verbundenheit mit Gott. Und Jesus illustriert das nochmal in den folgenden Worten, macht das deutlich, indem er uns zeigt, wie er das vorgelebt hat, diese Verbindung mit Gott, dem Vater. Er sagt: Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Die Jünger sind so köstlich. Jesus antwortete: Nun bin ich so lang mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der immer in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater in mir. Wenn ihr mir nicht auf mein Wort hin glaubt, dann glaubt mir wegen dieser Taten. Jesus macht nochmal deutlich: Himmel, das ist Beziehung. Himmel, das ist Verbundenheit. Jesus ist so eins mit dem Vater, dass er ihn vollständig, umfänglich, unverfälscht repräsentieren kann auf der Erde. Dass er sagen kann: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Und was tut nun die Braut in dieser Zeit des Wartens, der Vorbereitungen? Jesus sagt in Vers 12, Amen, wahrlich, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wer zur Braut gehört, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird sogar noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Also ich möchte euch nochmal den Blick auf das richten. Das Erste, was Jesus hier sagt, genauso wie Jesus den Vater repräsentiert und seine Worte spricht und seine Taten vollbringt, genauso sollen wir als seine Braut Jesus, den Bräutigam, auf dieser Erde repräsentieren, indem wir seine Worte sprechen, indem wir seine Werke tun. Und versteht ihr, das gilt für all unsere Lebensbereiche. Ich habe oft diesen Text nur so gelesen, ja, ich muss auch Tote auferwecken und ich muss auch die großen Werke tun, Menschen heilen wie Jesus. Ja, gerne, gerne mehr von dem, aber nicht nur. Es gilt auch für die anderen Lebensbereiche. Du repräsentierst Jesus zu Hause, für deine Familienangehörigen. Du repräsentierst Jesus an der Arbeit, für deine Kolleginnen und Kollegen, für deine Vorgesetzten und für deine Mitarbeiter. Du repräsentierst Jesus an deinem Wohnort, für deine Nachbarn. Du repräsentierst Jesus auf den Straßen, für die anderen Verkehrsteilnehmer. Du repräsentierst Jesus auch, wenn du allein vor dem Bildschirm bist, für alle, die deine Suchverläufe verfolgen oder mitbekommen. Verstehst du? Es geht um alles. Es geht um unser ganzes Leben. An deinem Reden, an deinem Verhalten, an deinen Worten und Taten soll sichtbar werden, dass du Jesus repräsentierst, weil du zu seiner Brautgemeinde gehörst. Was für eine Ehre, was für eine Vollmacht, was für eine unglaubliche Berufung und was für eine Verantwortung, dass wir zu seiner Brautgemeinde gehören dürfen. In den letzten zwei Versen spricht Jesus nochmal über etwas Spannendes. Jesus macht uns zu Zeichnungsberechtigten. Das gibt es ja auch in Firmen. Die Leute, die Prokura haben, die dürfen unterschreiben im Namen der Firma. Wir können in Jesu Namen vor den obersten Chef des Universums treten, vor Gott, den Vater. Und weil wir zur ausgewählten Braut gehören, weil er, Christus, seinen Verlobungsbund mit uns geschlossen hat, weil wir im Glauben aus diesem Bundesbecher getrunken haben und damit Jesus unser Ja-Wort gegeben haben, darum hört Jesus auf unsere Gebete und er setzt sich für unsere Anliegen ein. Vers 13 und 14, wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bitten werdet und dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitten erfüllen. Steile Vorlage. Betest du noch in solchem Vertrauen darauf, dass Jesus antworten wird? Oder hast du aufgegeben, weil Gott deine Gebete nicht auf die Art beantwortet hat, wie du erwartet hättest? Das sind Fragen, die mich auch ganz persönlich immer wieder sehr herausfordern. Bete ich noch so? Bete ich noch in dem Glauben? Für Heilung, für Durchbrüche, für Nöte in meinem Umfeld? Letzter Gedanke, die Heimholung der Braut. Vers 3 habe ich bisher ausgelassen. Der kommt jetzt zur Sprache. Jesus sagt, und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus, der Bräutigam, wird zurückkommen und uns als seine Braut zusammensammeln auf der ganzen Erde, die noch leben, die dann noch leben. Er wird sie abholen und zu sich nehmen ins Haus des himmlischen Vaters. Das Ereignis steht uns noch bevor. Und an einer Stelle sagt Jesus, nicht einmal der Sohn weiß den Zeitpunkt, sondern der Vater allein. Also, wenn irgend euch jemand sagt, jetzt kommt's dann, nicht einmal der Sohn weiß den Zeitpunkt, nur der Vater allein. Paulus schreibt darüber in 1. Thessalonicher 4, 16, 17, wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus, der Herr, selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Macht euch also damit gegenseitig Mut. Ich schließe mit drei Fragen. Erste Frage: Hast du aus dem Verlobungsbecher getrunken und Jesus dein ganz persönliches Ja-Wort gegeben? Willst du es heute, wenn du zum Abendmahl kommst, neu bestätigen? Ja, Jesus. Ja, danke. Oder willst du es heute zum ersten Mal tun? Dein Leben ganz bewusst ihm übereignen? Zweite Frage: Wo und wie möchtest du Jesus noch besser repräsentieren in deinem Umfeld? Dritte Frage: Wie beeinflusst, beziehungsweise Jesus wird wiederkommen, wie beeinflusst die Perspektive dein Denken, Reden und Handeln in der Gegenwart? Ihr dürft gerne noch über diese Fragen nachdenken, während wir ein Zwischenspiel jetzt hören.